Wir wollen heute die letzte Seligpreisung gemeinsam durchdenken für unsere Gäste. Sei es gesagt, die letzten, ich glaube es sind schon 2 Monate, haben wir in der Predigt am Sonntag jeweils eine Seligpreisung betrachtet. Und ich habe diesen Teil der Bergpredigt, das ist ja die Einleitung der Bergpredigt, die sogenannten Seligpreisungen, unter dieses Motto gestellt. Diese Seligpreisungen sind eigentlich Wegweiser zu einem glücklichen Leben. Das ist ja so die Ausgangsfrage. Wie sieht ein glückliches Leben denn aus? Jeder Mensch will glücklich sein. Der große Mathematiker Blaise Pascal hat sogar gesagt, sogar derjenige, der sich das Leben nimmt, der sich erhängt, hat er gesagt, auch der sucht eigentlich das Glück. Und Jesus, er hat seine Zuhörer in dieser Einleitung zu seiner Predigt, zu dieser einzigartigen Predigt damals auf dem Berg, in der Nähe des Sees Genezareth. Er hat seine Zuhörer schockiert. Und wir haben das schon öfters erwähnt hier, dass die Menschen, die dort Jesus zuhörten, ganz unterschiedliche Leute waren. Natürlich zunächst mal seine Jünger. Aber da standen ganz normale Leute da, Arbeiter, Bauern, Kinder, Männer, Frauen. Und ich glaube, auch etliche religiöse Führer oder Leiter waren dabei. Da waren solche, die sich einfach Heilung wünschten, die Leid und Not hatten. Sie waren gekommen, um Jesus zu hören. Und ich kann mir gut vorstellen, da standen auch welche, die einfach nur neugierig waren, die den Mann sehen wollten, der in ihrer Gegend solche Wunder vollbrachte. Aber alle diese Menschen suchten letztlich Glück und Segen. Ich möchte einfach ein glückliches Leben haben. Und ich glaube, wir können uns alle mit diesem Wunsch identifizieren. Das Wort glückselig, es bedeutet, wie wir da schon gesehen haben, einfach glücklich, froh, gesegnet. Lieber Gott, wie kann ich glücklich sein in diesem Leben? Und so beginnt Jesus seine Predigt. Und er knüpft gleich am Anfang an das an, was die Menschen suchen. Und er schockiert seine Zuhörer mit seinen Aussagen. Diejenigen, die glaubten, glücklich sein bedeutet einfach reich zu sein, gut auszusehen, Anerkennung von allen Seiten zu genießen, sagt er, glückselig sind diejenigen, die arm im Geist sind, die demütig sind, die erkannt haben, dass sie aus sich heraus selber, aus sich heraus nichts tun können. Und denen, die glaubten, glücklich sein würde bedeuten, alle Schwierigkeiten und Schmerzen zu vermeiden, denen sagt er, glückselig sind die Leidtragenden, glückselig sind die, die trauern, denn wer trauert, erfährt den Trost Gottes und das ist ein Segen, der glücklich macht. Und dann gab es sicherlich auch solche, die dachten, ich kann glücklich sein, wenn mich die anderen ein bisschen besser behandeln würden. Haben wir das nicht auch schon manchmal gedacht? Mein Glück, das hängt von den anderen ab. Aber Jesus sagt, glückselig sind, die barmherzig sein können, selbst wenn sie ungerecht behandelt werden. Und denen, die dachten, dass ein glückliches Leben, ein konfliktloses Leben sei, sagt er, ihr werdet kein konfliktfreies Leben haben in dieser Welt. Aber glückselig sind diejenigen, die Frieden stiften in dieser konfliktreichen Welt. Und heute wollen wir uns diesen letzten Wegweiser anschauen. Und ich glaube, von allen Seligpreisungen ist diese letzte diejenigen, welche am meisten die Zuhörer schockierte. Vielleicht dachten einige schon, okay, wenn ich demütig bin und wenn ich traure und wenn ich nach Gerechtigkeit hungere und dürste und wenn ich sanftmütig und barmherzig und ein Friedenstifter bin, dann wird vielleicht das Leben gut verlaufen. Aber Jesus fügt noch eins dazu und er sagt Folgendes, lasst uns diese Verse jetzt gemeinsam lesen. Er sagt, glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Mit anderen Worten, diejenigen, die nach der Gerechtigkeit trachten und die so leben, wie denn? So wie es in den ersten 7 Seligpreisungen gelehrt wurde. Die sind glücklich. Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das noch nie als Segen empfunden, wenn man mich verspottet und geschmäht hat. Und ich bin schon etliche Male in meinem Leben verspottet worden. Wurde ich schon mal verspottet? Wer wurde schon mal verspottet? Ah, doch einige. Nun, nächstes Mal, wenn du verspottet wirst, dann kannst du sagen, ja, herzlichen Dank. Ich danke dir, dass du mich verschmähst, denn Jesus hat ja gesagt, wenn man mich verschmäht, dann bin ich gesegnet. Danke, dass du mich gesegnet hast mit deinem Spott. Das klingt doch etwas verrückt, oder? Die ehrliche Antwort auf diese Frage wäre ja. Aber Jesus versucht hier nicht albern zu sein. Er meint das ganz ernst. Du kannst glücklich sein, wenn du verschmäht und verspottet wirst. Ja, wenn du, Vers 11, verfolgt wirst und wenn lügnerisch jegliches böse Wort gegen dich geredet wird, um meinetwillen. In Vers 12 finden wir eine Steigerung. Wenn man glückselig und gesegnet ist, was tut man dann? Dann freut man sich, oder? Jesus sagt's: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also nun müssen wir alle hellwach sein nach solchen Worten. Denn sie sind gewissermaßen schockierend. Nehmen wir mal diese Seligpreisung ein bisschen unter die Lupe. Wir wollen zunächst sehen, was sie bedeutet und dann wollen wir sehen, welche Anwendungen sie morgen am Montag findet. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Was sind die Gründe der Verfolgung? Jesus sagt ja hier nicht, dass jeder, der verspottet, verfolgt und verschmäht wird, auch gleich glückselig ist. Er sagt, glückselig sind die, welche verfolgt werden. Aus welchen Gründen? Und er erwähnt 3 Gründe. Um der Gerechtigkeit willen. Was bedeutet das, um der Gerechtigkeit willen? Es bedeutet, ohne Rücksicht auf Verluste sich für die Gerechtigkeit zu entscheiden. Wenn du dich entscheidest, ohne Rücksicht auf Verluste das zu tun, was du tun sollst, weil es das Richtige ist, weil es gerecht ist, wirst du glücklich sein, sagt Jesus. Denken wir doch mal an einen Verkäufer in einer Firma. Wenn der weiß, okay, bei diesem Deal, wenn ich jetzt eine Halblüge sage oder die Probleme dieses Produkts, die ich sehr wohl kenne, dem Kunden verschweige, dann habe ich den Auftrag in der Tasche. Ich fördere die Firma. Aber ich bin ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu. Kann ich meinen Kunden belügen? Ich kann das nicht, ich muss ihm die Wahrheit sagen. Wenn der dann von seinem Chef einen Anschiss kriegt oder sehr wahrscheinlich den Job verliert, wegen seinem Gerechtigkeitsverständnis, weil er das tut, was richtig ist, nämlich die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen. Sagt Jesus, der ist glückselig gepriesen. Oder wenn eine gläubige Frau sich weigert, Dinge zu tun, die ihr ungläubiger Mann von ihr verlangt, weil sie weiß, dass diese Dinge einfach falsch sind. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist ihr Prinzip. Wenn sie dann Repressalien von ihrem Mann erfährt, dann sagt Jesus zu dieser Frau, du bist eine glückselige Frau. Und wenn ein gläubiger Schüler sich entscheidet, nicht abzuschreiben in einer Klassenarbeit, auch wenn er das könnte, weil er weiß, das ist eben gelogen, und dann eben eine schlechtere Note bekommt als seine Mitschüler, die alle einen Spickzettel verwendeten und die ihn dann auch noch im Nachhinein verspotten, Mann, bist du doch blöd. Der Alte ist doch blind. Der sieht doch nichts, schreibt doch ab. Nein, ich tue es nicht. Es ist nicht richtig. Es ist nicht gerecht. Auch diesem Schüler gilt diese Seligpreisung. Manchmal bringt uns das in Not, wenn wir einfach das Richtige tun. Und Jesus sagt, das ist eine gute Sache, wenn das passiert. Wir sollen uns sogar darüber freuen, wenn wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Wenn du anders bist als jeder andere in einer Klasse oder in deinem Geschäft, weil du das tun willst, was gerecht und richtig ist. Jesus sagt, du wirst gesegnet, wenn du um der Gerechtigkeit willen verfolgt, verschmäht, verleumdet wirst. Zweitens sagt er, glückselig seid ihr, wenn die Leute euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden, weswegen um meinetwillen. Das ist ein zweiter Grund, warum Jesus sagt, es ist okay, wenn man dich schikaniert. Um meinetwillen. Was heißt das? Nun, es geht hier um meine Beziehung, um mein Bündnis mit Jesus. In unserer Beziehung zu Jesus liegt das letzte Motiv der Verfolgung. Wenn ich mich mit ihm verbunden weiß, wenn ich mich deshalb öffentlich auch zu ihm bekenne, und in der einen oder anderen Situation auch ganz klar sage, dies ist, was ich glaube, was ich auch als richtig erkannt habe, weil ich mit Jesus verbunden bin, weil ich sein Nachfolger bin. Wenn dann Spott und Verfolgung folgen, dann sagt Jesus, glückselig bist du. In Johannes 15, Vers 18, da redet Jesus zu seinen zu seinen Jüngern, also zu seinem engsten Jüngerkreis. Und er sagt diese markanten Worte. Er sagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Und dann Vers 20 noch. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Jesus sagt hier nicht, glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt und schikaniert werdet, wenn ihr unweise oder unfreundlich oder stur oder fanatisch oder anstößig oder schwierige Leute seid. Nein, sondern glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt und verschmäht und verleumdet werdet um meinetwillen, weil ihr mit mir im Bündnis seid, mit mir in enger Verbindung steht, meine Diener seid. Es gibt noch einen dritten Grund, warum Nachfolger manchmal verfolgt und verschmäht werden. Und ich denke, Jesus deutet das auch in Vers 12 an. Weil er sagt, da freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und dann dieser Satz, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Da wird also eine Folgerung gemacht. Jesus sagt, wenn du wie ein Prophet handelst, wenn du wie ein Prophet bist, dann ist das eine gute Sache. Was haben denn die Propheten getan? Nun, sie waren dafür bekannt, ein abgesondertes, ein heiliges Leben zu führen. Sie liebten Gerechtigkeit und sie taten das, was richtig war. Die Propheten waren Männer Gottes, die sich mit Jahwe und mit seiner Botschaft identifizierten. Aber sie gingen auch noch einen Schritt weiter. Was taten die Propheten denn? Sie redeten Wahrheit. Die Propheten redeten Wahrheit in ihre Kultur hinein. Sie waren sozusagen das Sprachrohr Gottes. Und als solches mussten sie der Welt die Wahrheit sagen, eine Wahrheit, die die Welt nicht hören wollte. Und wenn der Prophet seinen Auftrag erfüllte, musste er mit sehr viel Unannehmlichkeiten rechnen. Dinge wie Steinigungen, Hunger, Einsamkeit, Gefangenschaft, Verleumdung. Prophet zu sein, das war kein einfacher Job. Ein brandgefährlicher Job. Denn ein Prophet Gottes, der redete die Wahrheit und das, was er sagte, das war politisch nicht korrekt. In seiner Welt. Und Jesus sagt also hier, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, wie die Propheten, weil auch ihr die Wahrheit redet, weil ihr euch mit Jesus verbündet und weil ihr das tut, was richtig ist, dann sind das eben die drei vorzüglichen Gründe, wofür es sich lohnt, in Schwierigkeiten zu geraten. Alle anderen Gründe, für die wir in Schwierigkeiten geraten, stehen nicht unter dem Segen Gottes. Manchmal geraten wir in Schwierigkeiten durch unsere Ungerechtigkeit, weil wir andere ungerecht behandeln. Manchmal haben wir Schwierigkeiten wegen unserer Selbstgerechtigkeit, weil wir uns so geben und so rüberkommen, als würden wir besser sein als alle anderen Leute. Oder als würden wir schon alles immer besser checken, als würden wir schon vollkommen sein, als würden wir die Wahrheit mit dem Löffel gefressen haben. Und wenn wir so einen arroganten und einen einen unsensiblen, groben Eindruck hinterlassen in dieser Welt, dann kann es wirklich sein, dass wir verspottet und auch verschmäht werden. Aber diese Gründe hat Jesus nicht auf seiner Liste. Denn er sagt, wenn ihr das tut, was recht ist, wenn ihr mit mir verbunden seid oder wenn ihr Wahrheit redet in Liebe und ihr dafür schikaniert und malträtiert werdet, dann seid ihr glückselig. Das ist die Quintessenz dieser Verse. Das sind die Gründe der Verfolgung. Nun, was ist die Behandlung, die wir erwarten können, wenn wir das Rechte tun und uns mit Jesus verbünden, wenn wir in Beziehung mit ihm stehen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir Wahrheit reden? Was für eine Art von Verfolgung kann uns dann erwarten? Dreierlei erwähnt hier Jesus: Ihr seid gesegnet, wenn die Leute euch schmähen. Das heißt, wenn sie euch beleidigen oder euch Vorwürfe machen. Es geht hier um verbale Verletzungen. Und diese Verletzungen, die sind oft viel tiefer als physische Verletzungen. Vor vielen Jahren, da habe ich mir beim Skifahren den Arm gebrochen. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich war schon da in Pfullingen im Jugendkreis unterwegs und meinte, ich müsste auch über eine Schanze springen. Mit der Folge, dass ich meinen Arm gebrochen habe damals. Das war schmerzhaft. Aber es ist wieder geheilt. Verbale Verletzungen heilen unter Umständen viel schwerer als unsere Knochen. Worte können sehr wehtun. Sie verletzen. Und Jesus sagt, ihr werdet manchmal verschmäht, ihr werdet beschimpft werden. Aber wenn das wegen eines richtigen Grundes geschieht, dann seid ihr glückselig. Und dann sagt er, manchmal werden sie euch verfolgen. Das ist das Zweite, was hier erwähnt wird. Dieses Wort hat im Urtext die gleiche griechische Wurzel wie das Verb vertreiben, aber eigentlich ist es ein Wort, das alles einschließen kann, von Schikanieren über Misshandeln bis hin, dass einem das Leben genommen wird. Drittens, wenn sie lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, sagt Jesus in Vers 11. Hier geht es also um böse Nachrede, wenn Leute Lügen und falsche Anschuldigungen über uns verbreiten. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn das geschieht um der Gerechtigkeit willen, um Jesu willen, um der Wahrheit willen, dann ist das eine gute Sache. Geschwister, wenn wir heute wirklich glauben, dass Jesus der menschgewordene Sohn Gottes ist. Und wenn wir glauben und das bezeugen, dass die Bibel das Wort Gottes ist, inspiriert und ohne Fehler, dann werden wir, wenn wir zu dem stehen, was wir glauben, früher oder später belächelt und verspottet. Man wird uns für bekloppt und unwissenschaftlich und naiv halten. Oder man wird uns als rückständische Fundamentalisten bezeichnen und vielleicht sogar noch mit den Islamisten in einen Topf werfen. Immer wieder wird ja dieser Vorwurf laut, wenn man dem glaubt, was in der Bibel steht, dann falle man zurück ins Mittelalter. Aber das ist die Taktik des Durcheinanderbringers, der gezielt die Tatsachen auf den Kopf stellen will. Denn das Mittelalter hörte gerade dadurch auf, dass die Bibel im Volk verbreitet wurde. Böse Nachrede. Das ist etwas, was wir heute immer wieder erfahren. Und ich glaube, es wird noch schlimmer werden. Was tun wir in so einer Situation? Versuchen wir uns zu verteidigen oder lassen wir das einfach über uns ergehen? Oft, wenn wir anfangen, Wahrheit zu reden in unserer Kultur, wenn wir versuchen, auch Dinge beim Namen zu nennen, wie zum Beispiel, dass es Mord ist, das ungeborene Mutterleib zu töten oder dass praktizierte Homosexualität von der Bibel her Sünde ist, dann reden wir etwas, was heute politisch als nicht korrekt angesehen wird. Und man wird uns widersprechen, uns die Zusammenarbeit kündigen, wie im Falle der Erlebt-Gemeinde in Landau. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade verfolgt habt. Das christliche Magazin Idea hat es groß gebracht. Dieser Fall in Landau. Wir kennen ja die Gemeinde. Harald Nickersch hat über Jahre immer eine gute Beziehung auch zu uns gehabt. War ein paar Mal auf unserem Gemeindetag. Er ist der Pastor in dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde hat in Landau eine sehr gute Beziehung zur Stadt gepflegt. Und jetzt wird sie verleumdet. In einem ganz großen Artikel als homophob und transphob hingestellt. Und der Oberbürgermeister seit diesem Jahr im Januar ins Amt getreten, Dominik Geißler, der Sohn des bekannten CDU-Politikers Heine Geißler, kann ja fast schon sagen, ein Hetzer wie der Vater, so der Sohn, leider muss man das so sagen, hat der Gemeinde alle Zusammenarbeit gekündigt und will mit ihr nichts zu tun haben mehr und hat nicht nur der Gemeinde, sondern auch der Evangelischen Allianz die Zusammenarbeit gekündigt. Und auch jetzt ist die Sache noch nicht beendet. Es gibt immer wieder neue Lesebriefe von beiden Seiten. Man wird uns belächeln. Aber das ist nicht so schlimm. Man wird uns verspotten und unter Umständen wird unsere Reputation, unser Ruf, wie das eben jetzt auch in Landau der Fall ist, durch den Kakao gezogen. Diese Christen, sie sind homophob, sie sind transphob, das sind doch alles Fundis. Wie kann man doch heute im 21. Jahrhundert noch so bescheuert sein? Natürlich hat da die Gemeinde auch eine Stellungnahme geschrieben und gesagt, wie sie glauben, was sie glauben und dass sie eben nicht homophob und transphob sind, ja? Wir haben nicht Angst vor diesen Leuten, die anders denken und einen Lebensstil haben. Aber wir haben auch unsere Prinzipien, das hat die Gemeinde da klar gesagt. Aber wenn dann kein Verständnis kommt, Beschimpfung, Spott, Ausgrenzung. Wenn wir das erfahren, meine Lieben, dann sind wir in guter Gesellschaft. Denn die Propheten wurden genauso behandelt. Wenn uns die Welt behandeln wird, wie die Propheten, dann schließt das alles ein, von verspottet werden, vielleicht auch mal einen Freund oder eine Stelle verlieren, seinen Ruf verlieren, bis hin zum Märtyrertod, wenn es hart auf hart kommt. Das sind die Formen der Verfolgung. An sowas denken wir gar nicht. Aber das war die Situation damals, zur Zeit der ersten Gemeinde. Jesus sagt uns voraus, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir uns mit ihm identifizieren, wenn wir Wahrheit reden und nach Gerechtigkeit trachten, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auch Verfolgung erleiden. Aber er gibt uns hier auch eine Verheißung. Und das ist das, was mich persönlich so ermutigt. Drei Dinge fallen hier auf. Zum einen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus diese Seligpreisung etwas ausführt. Im Unterschied zu den anderen beansprucht sie den Raum von drei Versen. Ist das aufgefallen? Es ist auch die einzige Seligpreisung, in der sich Jesus wiederholt. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und so weiter. Glückselig seid ihr, hier werden die Jünger unmittelbar angesprochen, wenn sie euch schmähen, verfolgen und zu Unrecht die schlimmen Dinge euch nachsagen, um meinetwillen. Und glückselig seid ihr, wenn euch das Gleiche geschieht wie den Propheten. Da wird eine dreifache Segnung ausgesprochen. Dreimal glückselig. Zum Zweiten verheißt Jesus denen, die verfolgt werden, das Himmelreich, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Römer 8 lesen wir, wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden und wir werden Christi Miterben sein. Und dann in Vers 12 sagt er, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, wenn wir verfolgt, verschmäht, verleumdet werden, wegen unserer Identifikation mit Jesus, wegen der Wahrheit, die wir nicht kompromittieren wollen, dann werden wir einen großen Lohn empfangen. Ich kann euch nicht sagen, wie diese Belohnung genau aussehen wird. Die Bibel beschreibt das nicht so genau. Aber sie sagt uns, dass dieser Lohn groß sein wird. Nicht durchschnittlich, auch nicht ein bisschen über dem Durchschnitt, sondern groß. Wenn wir tun, was Jesus tat, dann erfahren wir, was Jesus erfahren hat. Und unser Lohn wird groß sein im Himmel. Nun, was soll unsere Einstellung angesichts der Verfolgung sein? Das ist für mich, denke ich, hier die schwerste Herausforderung in diesem Text. Es ist eines zu sagen, ja, wir werden gesegnet, wenn wir verfolgt werden. Das ist ja in einem gewissen Sinne auch außerhalb unserer Kontrolle. Aber diese Seligpreisung, die schließt hier mit einer Aufforderung von Seiten unseres Herrn. Jesus fordert uns auf, etwas zu tun. Was möchte er, dass wir tun sollen? Schauen wir uns nochmal Vers 12 an. Freut euch und frohlockt oder jubelt. Ausrufezeichen. Das ist ein Imperativ. Eine Aufforderung, etwas, was wir tun sollen. Das ist schwierig, finde ich. Das können wir gar nicht aus unserer eigenen Kraft, nie im Leben. Wenn ich verfolgt werde, dann soll ich diese Einstellung haben, was ich hier erlebe, das ist um meinen Herrn, es ist um der Gerechtigkeit willen, wegen den Gründen, eben warum es geschieht. Und ich darf mich jetzt freuen, weil ich mich zu den verfolgten Propheten dazu zählen darf. Das ist ja eigentlich der Grund hier zur Freude. Die Folgerung hier ist, dass wir, wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, mit den Propheten in einem Boot sitzen. Wir sitzen mit den auserwählten Männern und Frauen in einem Boot, die, weil sie bereit waren, Wahrheit in dieser Welt zu reden, verfolgt und misshandelt wurden. Denn das passiert nicht jedem in dieser Welt, sondern nur den Auserwählten. Und deshalb hier diese Aufforderung, freut euch darüber, jubelt, denn Gott wird euch nicht im Stich lassen, hier auf der Erde nicht, weil er da mit uns ist, mitten im Leid. Und er wird im Himmel euch reichlich belohnen. Fürchte dich also nicht vor den Menschen. Freue dich und frohlocke. Sehr interessant, dann weiterzulesen und zu sehen, was er dann gleich in Vers 13 sagt. Das ist vielleicht der Vers, den wir nächsten Sonntag betrachten. Aber hier schon mal ein Ausblick. Nachdem Jesus den Jüngern sagt, dass sie sich freuen sollen, wenn sie verfolgt werden, denn genau so hat man vor ihnen die Propheten verfolgt, sagt er dann in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, das muss man hier, man darf diese Verbindung nicht übersehen, man muss das im Kontext verstehen, wie der Text eben fließt in dieser Predigt von Jesus. Jesus sagt hier, ihr Jünger, ihr, die diese Seligpreisungen aufnehmt, wenn ihr das als eure Wegweiser hin zum Glück seht und versteht und auslebt, ihr, die ihr mir nachfolgt, er sagt ihnen, euer Leben, es wird nicht monoton und langweilig sein, sondern es ist ein Abenteuer letztlich mit Ewigkeitsbedeutung. Wir sind berufen zu einem glücklichen, sinnerfüllten Leben mit Ewigkeitsbedeutung. Sind wir uns unserer Berufung bewusst, meine Lieben? Als Menschen, die das prophetische Wort haben, die Wahrheit kennen, sind wir berufen, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Und Jesus sagt, ihr Leute von heute, ihr könnt einen Unterschied machen in dieser Welt, wenn ihr gegen den Strom schwimmt. Wenn ihr Männer und Frauen seid, die das tun, was gerecht ist, wenn ihr euch mit mir identifiziert, wenn ihr Wahrheit redet und wenn ihr dafür leidet. Ihr werdet Licht und Salz sein in dieser Welt. Ihr, die ihr glücklich seid, ihr seid berufen, ein Segen zu sein. Für die, die außerhalb der Familie Gottes stehen. Wenn wir jetzt einen Blick hineinwagen in die Zeit der ersten Gemeinde, dann sehen wir dort, wie gerade Freude ein wesentliches Kennzeichen der ersten Christen war, dass viele Menschen außerhalb ihrer Gemeinschaft in die Gemeinschaft zog. Der Glaube an Jesus machte die Christen nicht zu unglücklichen, missmutigen, traurigen Gestalten. Die Verfolgung bis hin zum Märtyrertod in den Arenen des Römischen Reiches konnte ihre Freude nicht nehmen. Es gibt einige Märtyrerberichte, die uns überliefert wurden. Einer davon ist bekannt unter dem Namen Die Leiden der Perpetua. Habt ihr die schon mal gehört und schon mal gelesen? Er ist einmalig und er gehört wirklich zu den Perlen der urchristlichen Literatur. Perpetua war eine Schwester, die im Jahre 203 nach Christus in Karthago um ihres Glaubens willen hingerichtet wurde. Sie war damals 22 Jahre alt, nur ein Jahr verheiratet und hatte ein Kind an ihrer Brust. Vor ihrem Tod konnte sie Eindrücke von ihrer Gefangenschaft niederschreiben und es ist wirklich ergreifend, den Bericht zu lesen. Es ist unglaublich, welche Gewissheit und Freude diese Frau angesichts des Todes hatte. Ihr Vater, er versucht alles, um sie zum Verleugnen ihres christlichen Glaubens zu bringen. Zuerst ging er hart mit ihr um. Aber als er merkte, dass sie das nicht beeindruckte, begann er sie anzuflehen. Sein ergrautes Haar, ihre Mutter und vor allem ihr eigener kleiner Sohn, der nicht ohne sie leben könnte, sollte sie dazu bewegen, ihre Meinung zu ändern. Doch hört mal, was sie zu ihrem Vater sagt. So ist es uns überliefert. Vater, siehst du dieses Tongefäß? Kann man es anders nennen als das, was es ist? Nein, antwortete ihr Vater. So kann ich mich auch nichts anders nennen als das, was ich bin. Eine Christin. Und mit Würde und Mut und Freude ging sie in den Tod. Der Kirchenvater Tertullian schreibt: Wir schämen uns Christi nicht, denn wir freuen uns, seine Jünger zu sein und in seinem Namen zu leiden. Die Wirkung einer solchen Hingabe an Christus kann man sich gut vorstellen. Nicht nur die Tatsache, dass Männer und Frauen aus allen Schichten der Gesellschaft bereit waren, ihr Leben für Christus aufs Spiel zu setzen, sondern die Art, wie sie bis zum Tod ihr Zeugnis gaben, auch ihre Freude angesichts des grausamen Todes ausstrahlten. Das löste so eine große Bewunderung aus, dass viele dadurch nachdenklich wurden und anfingen, auch Christus anzunehmen. Und sie wurden Christen. Ebenfalls von Tertullian stammen die Worte, die sehr bekannt sind. Je öfter wir von euch niedergemäht werden, desto zahlreicher werden wir. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Meine Lieben, wir hier im nachchristlichen Abendland, wir erleben heute nicht so eine massive Christenverfolgung wie die Urgemeinde im ersten Jahrhundert oder auch im zweiten Jahrhundert. Aber wir wissen, dass es heute im 21. Jahrhundert mehr Christenverfolgung auf dieser Welt gibt als in allen vorangegangenen Jahrhunderten. Die echte Gemeinde Jesu erlebt auch heute noch Verfolgung. Und Open Doors versucht uns zu informieren. Ist ja so ein Werk, die haben sich das auf die Fahne geschrieben, zu informieren, wie unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern leiden und verfolgt werden. Bis auf den heutigen Tag hat sich die Feindseligkeit der Welt den Christen gegenüber nicht geändert. Wir haben keine Garantie, auch wir hier nicht, dass wir nicht irgendwann mal auch wieder in die Mangel genommen werden. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wofür man steht und wo man steht. Und ich glaube, wir alle stehen für Jesus Christus. Und wenn wir für ihn stehen, dann werden wir in der einen oder anderen Form früher oder später auch leiden. Stellen wir uns darauf ein. Und die Frage ist, vor was fürchten wir uns? Was hält uns auf, das zu tun, was gerecht und richtig ist? Was hält uns davon ab, öffentlich vor unseren Freunden oder Arbeitskollegen unseren Glauben zu bekennen oder die Wahrheit des Evangeliums in Liebe weiterzusagen den Menschen um uns herum? Ich glaube, diese letzte Seligpreisung, sie will uns eigentlich herausfordern und ermutigen, Farbe zu bekennen. Sie will uns ermutigen, auch Benachteiligungen und Schikanen um der Gerechtigkeit willen, um Jesu willen, um der Wahrheit willen, auf uns zu nehmen. Lasst uns dankbar und froh sein, wenn wir auch um des Glaubens willen mal verspottet werden. Es tut weh. Aber es hat eine Verheißung. Bist du bereit zu sagen, ich will mich nicht mehr weiter von meiner Furcht, von meiner Angst kontrollieren lassen? Ich will ein Mann Gottes, eine Frau Gottes sein in dieser Welt, in der ich lebe. Und ich will meinen Glauben an Jesus nicht verschweigen. Ich will meine moralischen und auch meine ethischen Maßstäbe nicht kompromittieren, egal was es kostet. Lass uns beten. Und vielleicht beten wir in der Stille und beten zum einen für uns selbst, dass Gott uns durch seinen Geist die Kraft gibt, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, auch Verfolgung und Spott und Verschmähung und übere Nachrede und alle diese Dinge, die Jesus hier erwähnt hat, anzunehmen, geduldig zu ertragen. Dass wir, wenn wir für Christus leiden müssen, es als ein Vorrecht ansehen und dass wir uns daran erinnern, wie viel er für uns gelitten hat. Wir sind nicht größer als unser Herr. Und vielleicht beten wir in der Stille auch für die Geschwister, die gerade jetzt, in dieser Zeit, während wir hier Gottesdienst feiern können, in Frieden und Ruhe und ungestört irgendwo in einem Land leben, ob das in Nordkorea ist oder in irgendeinem muslimischen Land, in Afrika oder irgendwo auf der Welt, die eben nicht so frei sich versammeln können und verfolgt werden, richtig verfolgt werden. So wie die ersten Christen damals, beten wir auch für sie, dass Gott ihnen die Kraft gibt, durchzuhalten. Beten wir in der Stille.